In unserer Kultur ist das Denken, was nicht erlaubt ist, ist verboten, leider viel zu sehr verbreitet. Und eigentlich sollte man denken, erlaubt ist alles, was nicht verboten ist. Ja? Aber so ticken wir irgendwie nicht in dieser Kultur. Und es gibt viele Ideen von Menschen, die gern etwas Gutes tun wollen.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden. Und dieses Fundament wollen wir stärken. Wir müssen reden. Heute mit Brigitte Papst über das Ehrenamt, den Wert der kostenlosen Arbeit und warum die Zivilgesellschaft ein unterschätzter Faktor ist. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich sitze heute hier mit der Brigitte Papst. Sie ist die Direktorin der Akademie der Zivilgesellschaft. Brigitte, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Brigitte, die Idee der Akademie der Zivilgesellschaft ist ja ein Gründungsservice für Freiwilligenprojekte.
Mhm, genau.
Wie kommt man auf die Idee?
Also eigentlich haben wir uns die Idee ausgedacht, als damals die Flüchtlinge gekommen sind. Im August 2015. Und da ist es ja so wie ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen damals. Alle haben den Wunsch gehabt, zu helfen. Und wir haben uns das nicht nur als Bewohnerinnen von Wien überlegt, sondern auch als Wiener Volkshochschulen, was wir beitragen könnten. Und haben teilweise auch überlegt, ob wir vielleicht auch selbst ein soziales Projekt machen könnten, weil es gab so Idee, gemeinsam mit den Flüchtlingen zu kochen und so in diese Richtung zu gehen. Wir haben das dann aber nicht gemacht, sondern wir haben gedacht, wir bleiben bei unseren Leisten, nämlich bei der Bildung, und dass wir für jene, die helfen wollen und helfen, Weiterbildung und Know-how zur Verfügung stellen. Und aus dieser Grundidee ist dann die Akademie geworden und bietet so Know-how an in den Bereichen Teamleitung, Teamkoordination, Projektmanagement, Zeitmanagement, Ressourcenmanagement, aber auch, und das ist vielleicht auch ein USP, viele Kontakte. Also wir versuchen immer,
so ein Netzwerk.
Genau, bei jedem Projekt, das neu entsteht, zu überlegen, wer könnte da zuständig sein in Wien. Gibt es eine Institution, eine Magistratsabteilung, einen Verein, der da in diesem Bereich zugange ist, und vernetzen diese Leute dann, damit das nicht so voneinander abgelöst ist.
Das ist 2016 dann umgesetzt worden?
Genau, 2016 haben wir begonnen mit dem ersten Lehrgang im Frühjahr. Da mussten wir zwei parallel machen, weil es so viel Nachfrage gab.
Also die Anfangszeit war
stressig? Die Anfangszeit war, naja, es ist so, wenn man es aufbaut. Aber es ist auch cool, Pionierphasen sind immer cool, oder?
Absolut. Ich bin beim dritten Startup mittlerweile.
Genau. Und da haben wir mit zwei Lehrgängen parallel begonnen. Und inzwischen sind 10 Lehrgänge absolviert, also ab dann haben wir dann nur mehr einen gemacht im Semester. Und inzwischen haben wir es auch ein bisschen ausdifferenziert. Im Herbst sind die von ganz Grund auf eine neue Idee entwickeln. Und im Frühjahr ist dann quasi der Folgelehrgang,
der fortgeschrittenen
Lehrgang. Und da kommen auch von außen immer neue dazu, die entweder ein bestehendes Projekt, wo sie anstehen, reorganisieren, wo sie das Gefühl haben, da geht nichts weiter, sie brauchen einen neuen Input, und da gibt es wieder eine neue Mischung.
Die Vision, die ihr am Anfang gehabt habt, seid ihr da treu geblieben in dieser Anfangsphase?
Also die Vision, die steht, weil uns geht es darum, dass wir mit dieser Art von Ehrenamtlichkeit, mit der Gründung von einem eigenen Projekt in einem Grätzl, das lokal verankert ist oder an einem Bedürfnis verankert ist, dass das eine Möglichkeit der Beteiligung ist, die nicht bürokratisch ist und die nicht an einer Partei hängt. Weil ich denke, dass es viele Menschen gibt, die setzen sich ein für etwas, aber wollen halt nicht unbedingt mit einer Partei direkt das in Verbindung bringen.
Gerade Österreich ist, gerade in Österreich, glaube ich, Europaweltmeister der freiwilligen Arbeit.
Genau. Ja, also da geht es echt um Partizipation. Ich kann etwas mitgestalten. Ich komme aus dem Dorf, ja, bin Kavinerin. Und bei uns war es so, wenn man etwas haben wollte, egal ob das ein Ball ist oder ein Bankerl bei der Bushaltestelle oder ein Kräutergarten für die Volksschule, man musste es machen. Man konnte nicht irgendwo anrufen und sagen, macht's das, wir hätten das gern, ja, sondern man musste es machen.
Prägt natürlich.
Und es prägt. Und ich finde, das ist einer der Vorteile. Ich finde, es gibt nicht so wahnsinnig viele Vorteile. Ich persönlich bin lieber in der Stadt. Ja. Aber das ist einer der Vorteile vom Land, dass man die Dinge wirklich selber machen kann und man muss und man kann aber auch. Also, und es wird auch gesehen. Man kriegt dafür auch Anerkennung. Und das, finde ich, ist das Gute auch am Ehrenamt oder an dieser Form von Ehrenamt. Während es ja viele freiwillige Tätigkeiten gibt, die eher so in der Masse aufgehen. Also wenn jemand den Wunsch hat, irgendwo Teil einer Gemeinschaft zu sein, der ist bei einer großen freiwilligen Organisation super gut aufgehoben.
Aber ihr sprecht ja, glaube ich, mehr die Gründungspersönlichkeiten an.
Wir wollen die Gründungspersönlichkeiten. Ja. Wir wollen die, die in ihrem Grätzl stehen und sagen, diese Bäume werden nicht gegossen. Ich möchte andere finden, die, und gemeinsam schauen wir, dass die Bäume gegossen werden, zum Beispiel.
Wie sieht der Prozess aus, wenn ich mich bei euch bewerbe?
Also es gibt zuerst Infoabende für die ersten Infos und allgemeine Fragen. Einfach, wie lange ist es, was muss man für einen Aufwand treiben,
Kosten
und dass es halt ein Semester dauert, diese Dinge. Der zweite Teil ist dann ein Assessment. Das heißt, sie schicken dann einen Lebenslauf und ein kurzes Mail, warum sie das machen wollen. Und dann gibt es ein Zusammentreffen in einer Gruppe, in einer kleineren, wo es auch darum geht, wer möchte was genauer machen. Und da klopfen wir ab. Erstens ist es wirklich eigentlich ein ehrenamtliches Projekt und hat es nicht eine kommerzielle Seite.
Wie streng seid ihr damit?
Da sind wir eigentlich ziemlich streng. Weil beim ersten Lehrgang hatten wir also ein Projekt, die wollten so einen Strukturvertrieb aufbauen. Und es hat sich herausgestellt, dass die Kommerziellen und die Ehrenamtlichen in dieser Phase nicht gut zusammenpassen, weil die Kommerziellen natürlich ihre Informationen gerne für sich behalten, weil das ist für sie halt auch ein Geschäftskapital. Eh klar.
Absolut, ja.
Und die Ehrenamtlichen, die sich quasi für ihre Community einsetzen, für die Gemeinschaft einsetzen, die haben dieses Interesse nicht. Also die teilen gerne ihre Informationen. Und das ist gut für die Gruppe, weil die Gruppe macht auch etwas aus. Ja, die einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die verfolgen ihre Projektidee, aber sie reden miteinander, sie erzählen sie einander, sie schärfen sie aneinander.
Gibt es da Kooperationen, die in einer Gruppe entstanden sind?
Ja, ja. Also es gibt immer in jedem Lehrgang tun sich Menschen in Teams zusammen. Das heißt, es gibt eine Person, die kann mit ihrer Idee andere begeistern und es gibt andere Personen, die sagen, eigentlich gefällt mir das, was die macht, die Kollegin, besser als das, was ich machen wollte und ich mache lieber dort mit. Und das ist in jedem Lehrgang noch passiert. Und was wir auch haben, ist, dass manchmal die Gruppen größer sind, aber nur eine Person im Lehrgang ist und draußen gibt es aber noch zwei Teammitglieder zum Beispiel. Und da sind dann auch die Gruppen größer und es gibt Veranstaltungen, Coachings und manche Module, da kommen dann alle mit, auch wenn sie eigentlich gar nicht im Lehrgang sind.
Betreut sie die auch über die Bildung hinaus?
Ja. Also
so
quasi
ein Absolventenclub?
Wir haben ein Netzwerk Zivilgesellschaft auch gegründet. Das sind die Absolventinnen alle drinnen, also die halt wollen und die noch in Österreich sind, das ändert sich natürlich auch, und aber auch zusätzliche, also es sind auch andere Vereine, die es vorher schon gegeben hat, Mitglied in diesem Netzwerk, und wir machen Veranstaltungen, die einen Infoteil haben, der ist nie länger als 1,5 Stunden, zu Themen, die alle interessieren, also zum Beispiel Haftpflichtversicherung oder Am Anfang war ein großes Thema Räume. Ja, wo kann ich einen Tag in der Woche sein? Oder überhaupt bei den Flüchtlingsprojekten ist immer eine Raumfrage auch gegeben. Oder es gibt gesetzliche Änderungen, zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung. Was heißt das für Vereine? Ja, die sind ja auch mit betroffen.
Was bietet ihr dezidiert nicht an?
Was wir nicht anbieten, das ist eine schwierige Frage, was bieten wir nicht an? Also wir bieten die Inhalte nicht an. Also wir bieten das Management eines Projekts an. Also zum Beispiel eine Teilnehmerin, die Kineke, hat ein Schachprojekt gemacht, auch für Flüchtlinge ursprünglich. Das heißt Chess Unlimited. Und wir reden über das Zeitmanagement, über das Projektmanagement, über die Öffentlichkeitsarbeit. Aber was wir nicht machen, ist, wie geht Schachspielen? Ja, also die Inhalte dieser Projekte, die bieten wir nicht an.
Du hast das Schachprojekt angesprochen. Also ihr seid ja thematisch sehr, sehr breit aufgestellt. Ich habe, glaube ich, 60 Projekte auf der Website gezählt. Sind vermutlich noch nicht einmal alle. Eine kurze Aufzählung. Stammzellen spenden, Straßenkunst, Pflege, Ernährung, Menschen mit Behinderung, Nachbarschaftsprojekte. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Hat sich das so entwickelt oder war das von Anfang an ein Ziel, wirklich alles thematisch zu fördern?
Ja, also es war, die Breite war immer möglich von Anfang an. Also es war nie nur für Flüchtlinge oder nur für Soziales vorgesehen. Aber man merkt natürlich Änderungen. Also am Anfang waren es halt viele Menschen, die sich mit Flüchtlingen auseinandergesetzt haben. Dann war Demokratie ein Thema. Dann war Kultur ein Thema, Bildung. Und jetzt ist Ökologie ein großes Thema.
Fridays for Future.
Also interessanterweise, obwohl es uns noch nicht so lange gibt, merkt man schon Moden. Und das ist schon spannend. Aber es war von Anfang an für alle offen. Eine Bedingung gab es, nämlich, also zwei eigentlich, nicht kommerziell. Und es muss zum guten Zusammenleben der Menschen in Wien beitragen.
Das war auch sehr subjektiv, oder?
Das ist subjektiv, aber das heißt, es muss auch in Wien irgendwie stattfinden. Mhm. Oder zumindest Wien muss einen Nutzen haben. Weil Wien trägt auch die Kosten. Und das war eine Bedingung, dass es dann auch Wien zugutekommt. Also wenn jemand ein Nachbarschaftsprojekt in einem Grätzl in Wien machen möchte, herzlich willkommen. Wenn es ein Nachbarschaftsprojekt in Grammert-Neusiedl ist, leider nicht. Wenn es ein Projekt ist, das über Grenzen hinausgeht, Sie haben vorher die Stammzellen angesprochen, da geht es darum, dass der Inhalt von dem Projekt ist, Veranstaltungen zu machen, um möglichst vielen Menschen bewusst zu machen, dass man sich typisieren lassen kann. Das heißt, dass man die Zusammensetzung vom Gewebe feststellen lassen kann, falls jemand Stammzellen braucht, weil man braucht eine ganz genaue Übereinstimmung. Und die Chance, dass man jemanden findet, ist sehr gering. Das heißt, je mehr man typisiert hat, desto größer ist die Chance für jemanden, der Leukämie hat, wirklich jemanden zu finden, der passt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man drankommt, ist ganz gering, weil es eben so genau übereinstimmen muss. Aber in Österreich wird das wenig gemacht, weil wir ein spezielles, eigentlich ziemlich einzigartiges Organspendegesetz haben. Weil bei uns ist man immer Organspender, außer man optiert raus. Ja? Dadurch haben wir keinen Engpass, dadurch gibt es da keine Bewusstseinsarbeit, dadurch ist das kleine Nebenfeld Stammzellentypisierungen nirgends ein Thema. Und in Deutschland ist das umgekehrt mit dem Organspendegesetz. Das heißt, man muss rein optieren. Die haben einen riesen Engpass. Die müssen ständig Veranstaltungen und Werbungen machen, damit die Leute Organspender sind. Und da geht die Bewusstseinsarbeit für die Stammzellentypisierung mit. Und deswegen haben die einen viel höheren Prozentsatz und dort nicht so das Problem wie wir.
Spannend, die Unterschiede zwischen den Ländern.
Genau. Und der ist zum Beispiel nicht in Wien beheimatet, der das betreibt. Aber das spielt da keine Rolle, weil Wien hat das größte Potenzial an Spendern und das größte Potenzial natürlich auch an Empfängern. Das heißt, wo der sitzt, ist egal. dadurch geht das.
Ja, du hast gerade die Stadt Wien angesprochen. Mhm. Wie finanziert sich denn die Akademie?
Also die Akademie ist Teil von den Wiener Volkshochschulen, einfach eine spezialisierte Einrichtung und ist beheimatet in der Urania, gehört organisatorisch aber zu Rudolfsheim. Aber in Rudolfsheim ist nicht Platz genug dafür und bekommt quasi das Personal bezahlt von der VHS.
Ihr seid auch in Kooperation mit der Forschungsinitiative Zivilgesellschaft.
Genau, Forschungsinstitut für Zivilgesellschaft.
Forschungsinstitut Zivilgesellschaft. Was bringt die ein?
Die forschen. Also die Andrea Schaffer und ihr Team haben eine ganz großartige Studie gemacht zum Thema, was bewegt eigentlich die Zivilgesellschaft, was bewegt eigentlich die Ehrenamtlichen, wie ticken die eigentlich? Die hat auch nachfolgend auf diese Hilfswelle für die Geflüchteten, haben die wirklich riesige Interviews gemacht, ein Riesensample, und haben gefragt, warum macht ihr das? Warum helft ihr? Und warum helft ihr so, nicht anders? Wer seid ihr? Und die haben halt erforscht, dass wer das genau ist, dass da sehr viele Frauen sind, dass da auch viel eigene Migrationsgeschichte drinnen ist. Und das hat uns einfach sehr gut ergänzt, weil wir sind die Hands-on-Leute. Wir schauen uns die Projekte an, wir machen sehr viel Coaching. Wir schauen, dass die Projekte laufen, und das Forschungsinstitut hat die Daten und nimmt auch unsere Daten.
Also Wissenschaft und Handwerk.
Genau.
Quasi vereint.
Genau.
Das war nämlich auch meine nächste Frage. Wer sind die Menschen, die sich dort bewerben? Gibt es einen bestimmten Typ, den du jetzt erkennen kannst nach dreieinhalb Jahren?
Also es gibt einen bestimmten Typ, und zwar ist das der Gründungstyp. Also mal im Groben. Und da gibt es, also es gibt mehrere, das gliedert sich in mehrere. Es gibt die einen, die ein Problem sehen und finden, es gehört was gemacht. Die sind eigentlich großartig, ja? Weil das sind die, die Probleme lösen. Die gehen wirklich raus und sehen den vertrockneten Baum und machen dann etwas ganz Untypisches für Wien. Sie rufen nicht im Rathaus an, sondern die holen die Gießkanne, reden mit der Nachbarin und die holt auch ihre Gießkanne. Das sind die Gründungspersönlichkeiten für solche Projekte. Ja?
Gutes Bild.
Die sind wirklich großartig. Dann gibt es welche, die finden, man sollte endlich was tun. Die sind nicht so effektiv in der Umsetzung. Ja, also manche finden rein und lernen das und wollen das dann, bei manchen sieht man aber schon bei den Vorgesprächen. Eigentlich wollen sie nur loswerden, was jemand tun sollte, aber sie sind es nicht.
Ein bisschen schimpfen.
Ja, genau. Die gibt's. Es sind zu 3/4 Frauen. 75% dieser Gründerinnen sind Frauen. Und wir haben zwei Schwerpunkte auch im Alter. Das eine sind circa 30-Jährige, die etwas tun, wovon sie überzeugt sind, durchaus auch entlang ihrer Berufstätigkeit, durchaus auch entlang von ihrem Studium. Also Ernährungswissenschaftlerinnen, die einen Ernährungsrat gegründet haben, zum Beispiel, oder Politikwissenschaftler, der ein Demokratieprojekt gegründet hat. Das ist ein Schwerpunkt. Und der zweite Schwerpunkt ist älter, ist so um die 60, zwischen so 55, 60. Und möchte etwas tun, was für richtig gehalten wird, was Sinn ergibt. Das ist die Ärztin, die findet, es gibt eher eine gute Gesundheitsvorsorge, aber die und diese Gruppe fällt durch, die hat nicht genug Impfungen. Ja? Und die möchte einfach diese Impfungen denen anbieten, kostenlos. Oder das ist zufällig jetzt auch ein Mediziner, ein Kinderarzt, ein Allgemeinmediziner, der sagt, er erlebt immer, wie Kinder sich fürchten, wenn sie zum Arzt gehen. Er möchte in den Kindergarten gehen und denen sagen, wie man untersucht wird. Ganz auf spielerische Art.
Aber zwar doch schon sehr unterschiedliche Gruppen.
Ja, die sind total unterschiedlich.
Die 30-Jährigen und die 60-Jährigen.
Die sind total unterschiedlich, ja.
Warum glaubst du, gibt es genau diese zwei Gruppen?
Also ich glaube, dass, also was für beide gleich ist, ist, sie sind nicht in der Rush-Hour ihres Lebens. Ja? Die einen haben noch keine Kinder, die anderen haben es schon hinter sich. Und die Gruppe dazwischen, die sehr viele Betreuungspflichten hat, fehlt.
Na sicher, mit 40 steht man meistens mitten im Beruf.
Genau, die gibt's, die sind weniger. Es gibt sie auch, die sind dann teilweise in Karenz, teilweise sind sie neu nach Wien gekommen, Expats von irgendwo. Die gibt es auch, aber das ist kein Schwerpunkt. Die gibt es in der gleichen Verteilung, wie halt es die ganze Altersverteilung gibt. Das, die jüngste Teilnehmerin war 18 und der älteste war 74.
Das ist ja im Prinzip die ganze Gesellschaft abgedeckt.
Ja.
Gibt es ein Vorzeigeprojekt, was du gern erwähnst oder worauf du stolz bist?
Also ich bin auf ziemlich viele von diesen Projekten stolz.
Und eins, das dich sehr persönlich...
Also ich finde, was mich sehr beeindruckt hat, eins davon, es gibt wirklich viele, ich möchte jetzt nicht eins eigentlich willkürlich herausheben, weil das gibt keinen Grund. Aber was mich beeindruckt hat, ist das Projekt Diabetes Typ 1. Das ist diese Diabetes, die man schon als Kind hat. Und die ist wenig verbreitet in Österreich. Das heißt, jede Familie, die ein Kind hat mit dieser Diabetes, ist eigentlich mehr oder weniger auf sich gestellt und ist auf Neuland und muss das für sich erforschen. Da gibt es kein geteiltes Wissen darüber. Mhm. Und das ist ein Mann, der ist so um die 40 gewesen, der teilgenommen hat am Lehrgang, eher am ersten auch. Und der hatte eben eine Tochter mit dieser Diabetes und der war wirklich, wirklich sehr gefordert. Weil es war in der Schule problematisch, also er musste sie hinbringen, er musste sie abholen, er musste bei jedem Ausflug dabei sein. Die Tochter war wirklich oft einfach auch in Lebensgefahr. Das ist so schwer einzustellen mit einem Kind. Und der war ziemlich auf sich allein gestellt. Und der hat wirklich aus nichts heraus, er musste sogar lernen, wie man ein Facebook-Profil macht. Ja. Eine Kommunikationsplattform, eine Website geschaffen, in der sich inzwischen zig Leute, hunderte Leute eingetragen haben, die so interaktiv funktioniert und wo die Leute reinschreiben, was sie für Ressourcen an diesem Ort gefunden haben. Also ein Kindergarten, wo eine der Betreuerinnen Erfahrung hat mit diesem Krankheitsbild. Eine Schule, die einen Ruheraum hat. Eine andere Schule, die Freiwillige hat für die Begleitung von Ausflügen. Ärzte, die damit Erfahrungen haben. Unglaublich. Also wirklich aus dem Nichts und eigentlich auch ohne dass er ein Know-how, ein spezielles mitgebracht hätte. Natürlich über die Krankheit und über den Umgang mit der Tochter schon. Ja. Ja, aber kein technisches, kein kommunikationswissenschaftliches. Das hat er sich alles selber erarbeitet. Und das habe ich ziemlich großartig gefunden. Und diese Landkarte, die er jetzt hat, das war Anfang als Stadtplan angelegt. Jetzt ist es eine Landkarte, weil das natürlich weit über Wien rausgeht und ganz Österreich. Leute Dinge eintragen. Und das ist das Netzwerk für Diabetes Typ 1, das es gibt. Es gibt nichts anderes. Er macht den Standard. Das finde ich großartig.
Sehr beeindruckend. Ne? Woran messt ihr eure Wirkung?
Also wir messen unsere Wirkung an der Nachhaltigkeit der Projekte, an dem neuen Potenzial, an dem sozialen Kapital eigentlich, das da entsteht, an dem, ja, das ist ein soziales Kapital, das ist etwas, das den Zusammenhalt stärkt, das Zusammenleben stärkt, das Gefühl von Selbstwirksamkeit stärkt und auch eigentlich ein positives oder ein positiveres Weltbild stärkt. Wenn ich etwas bewirken kann, wenn ich etwas Gutes machen kann, ist mein Glaube an eine gute Zukunft größer, als wenn ich das Gefühl habe, ich kann ja nichts machen. Hm. Es ist eh, wie es ist.
Die Akademie ist ja sehr auf Wien fokussiert. Mhm. Abgesehen von Geld, was bräuchte es denn, um diese Vision für ganz Österreich umzusetzen?
Es wäre gut, wenn es in ähnlicher Form, wie es das in Deutschland gibt mit den Bürgerbüros, auch Anlaufstellen gäbe, zuerst einmal in den Landeshauptstädten und dann vielleicht auch in den Bezirksstädten, für Menschen, die eine Initiative gründen wollen, die etwas beitragen wollen zum guten Zusammenleben und zur Lebensqualität von ihrer Stadt, in ihrem Dorf, in ihrem Kretzel. Und die dafür einfach eine gewisse Zeit zur Verfügung stellen wollen. Und da gibt es einfach, wir haben da keine Kultur, wir denken viel zu stark in Verboten. Also in unserer Kultur ist das Denken, was nicht erlaubt ist, ist verboten, leider viel zu sehr verbreitet. Und eigentlich sollte man denken, erlaubt ist alles, was nicht verboten ist. Ja? Aber so ticken wir irgendwie nicht in dieser Kultur. Und es gibt viele Ideen von Menschen, die gern etwas Gutes tun wollen. Also zum Beispiel eine Gruppe von älteren Damen wollte ein Generationencafé starten. Und das wäre eine gute Idee, auch in Wien zum Beispiel ergänzend zu den Pensionistenclubs, die es gibt, die ja schon etwas in die Jahre gekommen sind und die man vielleicht wirklich einmal durch andere Formen ergänzen könnte. Und da hätten diese Damen hätten das gern selbst betrieben. Einfach jeden Nachmittag hätten sie gern Gasthaus gemacht. Das hätte ihnen wirklich gefallen. Aber das geht nicht, weil das ist nicht vorgesehen. Ja, das ist schwierig. Ja, das braucht vielleicht noch ein paar Jahre, bis es sein kann. Oder eine andere Gruppe hat gefunden, naja, unsere Kinder, also es war ein kleines Dorf und sie hatten nur eine zweiklassige Volksschule und sie haben gefunden, dass die Kinder eigentlich eine bessere Jause brauchen, weil sie haben halt Schokoriegel oder irgendwas mitgehabt. Und die hätten das gern gemacht, aber die dürfen halt auch nicht in die Schulküche gehen und die Jausen machen für die Kinder. Und da denke ich mir, da könnten wir uns wirklich manchmal einen Ruck geben und
einfach tun.
Und ja, es tun, aber auch dann mit Nachdruck Gesetze, die blöd sind, auch ändern.
Welche Schlüsse oder Beobachtungen kannst du nach 3 Jahren ziehen?
Ich glaube, dass das Ehrenamt durchaus Berechtigung hat als Gestaltungs- und Beteiligungsmöglichkeit. Das Ehrenamt ist nicht nur ein Ausweg, weil halt irgendwas nicht zur Verfügung gestellt wird oder nicht bezahlt wird. Ich finde, viele erste Schritte beginnen so und viele Versuche lassen sich so auch durchführen. Also zum Beispiel die Wiener Volksschulen, die inzwischen über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, haben halt auch einmal begonnen als ehrenamtliches Projekt und als ehrenamtliche Initiative oder wahrscheinlich jeder Fußballclub hat so begonnen, der heute steinreich ist. Ja. Also, wenn Menschen was verbessern wollen, dann ist das eine gute Möglichkeit, es auszuprobieren und sich zu organisieren. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man Zeit hat, ist es auch etwas Befriedigendes, was man tun kann. Und Handeln ist immer besser als Konsumieren, finde ich.
Was sind Grenzen von Ehrenamt? Was kann das Ehrenamt nicht abdecken?
Also Ehrenamtliche machen das freiwillig. Ja? Sie machen das, weil sie es wollen und deswegen kann man nichts verlangen, was sie dann abliefern müssen. Also alles, was unsere Daseinsvorsorge ist, alles, also vom Krankenhaus bis zur Müllabfuhr, bis zur Wasserbereitstellung, also alles das kann natürlich nicht Ehrenamt sein. Alles, was darüber hinaus das Leben verbessert, kann es sehr wohl sein.
Aber ist in Österreich nicht oft die Situation so, dass man so weit wie möglich auf Freiwillige zurückgreift, wo es wirklich schon in eine prekäre Lage geht?
Also ich glaube, dass es mehrere Zugänge und mehrere Traditionen gibt. Zum Beispiel ist das Ehrenamt hat immer schon aus seiner Geschichte heraus ein emanzipatorisches Potenzial. Dass überhaupt ein Bürgertum entstehen konnte, ja, ist aus dem Ehrenamt gekommen. Die haben begonnen, ehrenamtlich sich selbst zu verwalten. Die einzelnen Berufe, die Gilden, haben sich natürlich ehrenamtlich selbst verwaltet und haben mit der Zeit diese Rechte zur Selbstverwaltung auch bekommen. Aus dem ist eigentlich das Bürgertum entstanden. Ja. Wie gesagt, viele Institutionen, die heute bekannt sind und nicht mehr wegzudenken sind, haben ehrenamtlich begonnen. Dann gibt es aber auch eine politische Dimension, nämlich eine konservative, christliche Nächstenliebe, die heute von neoliberalen Strömungen aufgegriffen wird und sagt, na, wir machen eine Selbstverpflichtung. Ja? Wir machen kein Gesetz, nein, sondern wir lassen alles so, wie es ist und dann tun wir halt was spenden oder wir stiften was oder wir tun was Wohltätiges. Und das ist natürlich eine Farce, weil das, was den Leuten zusteht, muss natürlich gewährleistet sein. Und das kann man nicht auf Freiwilligkeit begründen, weil dann, wenn man keinen Rechtsanspruch hat, auf was, wird man es wahrscheinlich auch nicht bekommen. Das wissen wir alle aus eigener Erfahrung.
Welche Organisationen hättest du noch gerne in eurem Portfolio?
Ich nehme an, dass in nächster Zeit schon noch die Öko-Themen stärker werden. Der Klimaschutz ist einfach eine Tatsache. Und es hat schon begonnen mit solchen Themen, eben mit den Bäumen und auch Kräuter, Gärten und hat es schon gegeben. Aber ich glaube, dass da noch einiges kommen wird, weil die Menschen, also bis die Politik reagiert, und da ist ja sehr viel baulich auch zu tun, und bis das umgesetzt ist, ich meine, Bausachen dauern einfach wirklich lange. Also bis Menschen, die in Hitzeinseln wohnen müssen, leben müssen, etwas spüren von solchen baulichen Verbesserungen, ist noch viel anderes zu tun. Und da sehe ich noch viel Platz für Projekte, für Abkühlungsprojekte im Sommer, für, ich weiß nicht, mobile Gartenschläuche, mit denen man Sprenkelbögen machen kann, für keine Ahnung, Hundetränken in der Stadt, alles Mögliche, ja, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, was da noch kommt, aber ich erwarte da einiges. Das ist, glaube ich, ein großer Trend, der lang sein wird. Der andere ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Also wir hatten schon Food Coops und Food Blogs und da klar, und eben den Ernährungsrat. Also da erwarte ich auch noch mehr, weil die Ernährung in Wien, also man kann zwar alles kaufen, aber sehr viele Menschen ernähren sich ziemlich schlecht und da ist noch wahnsinnig viel zu tun, auch in den Schulen. Also man lernt eigentlich zu wenig.
Die Schokoriegel vorher.
Genau, in der Schule über Ernährung.
Du hast ja selbst begonnen, wie die Menschen, die du heute betreust und begleitest. Wie war das damals als quasi Intrapreneurin in einer bestehenden Organisation was Neues aufzubauen?
Also es war ein Window of Opportunity, sonst geht sowas nie.
Welche Gelegenheit hat sich da geboten?
Naja, das Projekt wollte ich schon lange machen. Ich habe schon in der Vergangenheit eins gemacht in diese Richtung. Das war ein Modellprojekt, damals noch vom Fonds Gesundes Österreich. Da ging es um Partizipation von Älteren. Das war ein Zufall. Es hat sich ergeben. Und das hieß damals Plan 60 und es war schon ein Vorläuferprojekt von dem. Da haben halt nur Ältere, man musste 60 sein mindestens, eben auch neue ehrenamtliche Initiativen gesetzt. Das gab es damals auch ein paar Jahre nur, dann war das Modellprojekt aus und konnte eben nicht fortgesetzt werden, weil es keine Institution gab oder keine Partei oder niemanden, der gesagt hat, ja, ich will das haben, weil mir nützt das. Weil es kommt immer halt nur der Gemeinschaft zugute und das interessiert halt manchmal keinen. Und jetzt war das Thema, waren die Flüchtlinge eigentlich. Und diese Hilfewelle und dass auch in der VHS alle mitgetan haben. Was da an Kleidern und Decken und Rucksäcken und Schuhen und Zeug gesammelt wurde, was da gekocht wurde, also das hat alle bewegt. Und das war auf einmal die Möglichkeit, wir tun da auch was als Institution und da konnte ich aufzeigen und sagen, ich hätte da ein Projekt, das man eventuell machen könnte. Das war eine Chance in 20 Jahren.
Aber du hast sie genützt.
Ja.
Es klingt so, als würdest du deinen Erfolg da jetzt kleinreden.
Naja, es ist eh großartig, dass es gelungen ist, aber ich mache mir halt auch Sorgen, ob es weitergeht und wie es weitergeht. Und,
aufgrund der politischen Lage?
Na, aufgrund dessen, dass es halt, man kann halt damit kein Geld verdienen. Und die Wiener Volkshochschulen sind eine GmbH, sie sind zwar eine gemeinnützige GmbH, aber trotzdem brauchen sie schwarze Zahlen. Ja? Hm. Und wir bekommen Geld von der Stadt Wien und die Stadt Wien hätte das auch gerne, aber es ist halt auch anders als alles andere. Also es ist halt nur so eine kleine Einrichtung und wenn es darum geht, dass man einspart, müssen die halt oft das Erste dran glauben.
Aber wie viele Vollzeitäquivalente beschäftigt ihr?
Nur ganz wenig. Wir sind in Wahrheit vielleicht zwei Leute.
Na, da gibt es. Da muss es doch andere Dinge geben, die man zuerst schreiben kann.
Ja, das ist so. Könnte man glauben, aber das sagen natürlich alle.
Was treibt dich persönlich an? Warum tust du genau das?
Also, was mich antreibt, erstens schaffe ich gern etwas Neues. Und ich finde, dass Beteiligung viele Wege braucht. Also die Menschen brauchen viele Wege, um Teil vom Ganzen zu sein. Und nur wählen und nur arbeiten gehen und wo man eh im Stress ist und gar nicht mehr weiß, wofür man es eigentlich tut, ist ein bisschen wenig. Und diese vieles, was als politische Beteiligung gemeint ist, auch gut gemeint ist, funktioniert nicht, weil es einfach unglaublich zäh ist. Also ich finde, es ist für die meisten, es gibt schon die ganz Intellektuellen, die einfach unendlich gerne reden und philosophieren, sollen sie bitte tun. Aber für die meisten ist was Praktisches lohnender. Und ein kleines Projekt zu machen in der Nachbarschaft, wo man sieht, was man tut, wo man sieht, dass es nützt, dass es den Menschen was bringt, das ist einfach lohnend und man hat etwas beigetragen zur Gemeinschaft. Ich finde, es verbindet ein bisschen das Gute vom Land, wo man alles selber machen muss, ja. Aber dafür wird es auch gesehen. Mit dem Guten in der Stadt, nämlich der Vielfalt und der großartigen Infrastruktur, die wir haben in Wien. Also man kann das Gute von beiden Seiten haben.
Ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen.
Okay.
Die erste Frage ist, du bist Bundeskanzlerin für einen Tag und hast den Nationalrat hinter dir und du darfst dir ein Gesetz aussuchen. Welches hättest du denn gerne?
Das Ziel wäre auf jeden Fall, mehr Gerechtigkeit herzustellen.
Wo setzt du an dafür?
Und ich würde wahrscheinlich beim Geld ansetzen. Also ich würde wahrscheinlich tatsächlich beim Erben ansetzen. Gern erst ab 1 Million, aber soll sein, aber ich würde dort ansetzen.
Die zweite Frage, ich habe dir ein Plakat am Stephansdom reserviert und das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du drauf?
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Erich Kästner, schön. Und die dritte Frage, du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen. Wen suchst du dir aus?
Ehrlich gesagt würde ich gerne wissen, wie es der Bierlein geht in ihrem Job.
Da hätte ich ein paar Fragen an Sie.
Ja, schon, oder?
Danke fürs Gespräch.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Bewertungen und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.